Wir sind komplett unterschiedlich. Wir haben auch unterschiedliche Vorlieben. Die eine Mannschaft die andere Mannschaft jene. Aber trotzdem kriegt man es zusammen hin als gesellschaftliches Team. Und ich glaube, wenn wir das hier als Stadt Hamburg genauso praktizieren können, im Sinne von, wir haben unterschiedliche Auffassungen, wir haben eine unterschiedliche Lebensgeschichte, aber wir verstehen uns als eine Stadt, wo einer für den anderen noch so ein bisschen einsteht, wo man zusammenhält, dann wäre das, glaube ich, ein großer Schritt nach vorne.
Der Bote im Ohr. Der Podcast für Großborstel. Willkommen zum Podcast Der Bote im Ohr mit Uwe Schröder und Patrick Thielen. Unser heutiger Gast ist Christoph Holstein, Staatsrat der Behörde für Inneres und Sport und dort explizit für den Bereich Sport in ganz Hamburg zuständig. Aber er ist auch Großborstler, denn er lebt mit seiner Familie in unserem ganz besonderen Stadtteil. Auf seiner Agenda ganz oben steht das Projekt Active City. Ein umfangreiches Projekt, das das Bewusstsein für Sport und eine gesunde Lebensweise fördern und Menschen zusammenbringen soll. Darüber wollen wir sprechen und darüber, was das mit Großborstel zu tun hat. Und auch das sind Themen mit Christoph Holstein. Ende Juli startet die Olympiade in Paris, die er sich so sehr für Hamburg gewünscht hätte. Die Bürgerinnen und Bürger waren bekanntlich anderer Meinung. Wir sind gespannt, ob es eine erneute Bewerbung geben wird und wenn ja, was dann anders laufen soll. Und klar, wir möchten von Christoph Holstein wissen, wie es war, das große Ereignis Fußball-EM in Hamburg mitzugestalten. Was bleibt am Ende als Mehrwert für Hamburg übrig? Diesen Podcast haben wir vor den Viertelfinals aufgezeichnet und wir gehen mit diesem Stand in das Gespräch. Herr Staatsrat, sind Sie mit der EM-Stadt Hamburg bis dahin zufrieden?
Bisher eigentlich schon, weil wir uns schon viele Gedanken gemacht haben, ob das eigentlich alles so glatt geht, wie es momentan zu sein scheint. Die Befürchtungen, die so vorher in der Diskussion eine Rolle gespielt haben, nach dem Motto, zu viele Staus und wenn die Leute nicht mit dem eigenen Auto zum Stadion fahren können, dann gibt das Chaos. Das hat sich alles nicht bewahrheitet. Es funktioniert auch dadurch, dass wirklich gut vorgearbeitet worden ist. Die deutsche Mannschaft performt so, dass wir sagen würden, da kann noch was kommen. Also insoweit sind wir momentan zufrieden, bis hin zur Frage, ganz banal, bis hin zur Frage, dass wir ein super Wetter haben, weil wir wissen, dass die Stimmung in der Stadt bei diesen großen Veranstaltungen erheblich davon abhängt, ob man draußen sein kann, ob man sich treffen kann, ob man da irgendwie spontane Aktionen macht. Das ist alles möglich im Moment. Und von daher hoffen wir, dass alles so gut weitergeht, wie es bisher gelaufen ist. Wir haben ja noch ein Viertelfinale. Und selbst danach wird es weitergehen, weil Public Viewing stattfinden wird. Wir werden weiter Aktionen haben am Rande des Turniers, mit dem wir quasi die Stadt auch präsentieren wollen. Das heißt, es wird bis zum Finale weitergehen und dann können wir alle erstmal ein paar Tage Urlaub machen.
Vielleicht können wir nachher nochmal ein paar Worte verlieren zu den Konzepten, nachhaltigen Konzepten zur Fußball-EM, oder was bleibt davon? Aber jetzt das Thema Active City.
Ja, also was mich natürlich interessiert, wie ist der Gedanke Active City entstanden? Also wir sitzen hier gerade in einem Besprechungsraum und ich gucke genau auf die Pläne der Olympia-Bewerbung. Vielleicht ist das ein Stichwort für Sie.
Das ist kurz und knapp erzählt, wir haben für die Bewerbung, mit der wir gescheitert sind im November 2015, wir haben sehr viel geplant, wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht und wir waren dann in der Situation, dass wir gesagt haben, wie kriegen wir es verhindert, dass diese ganze Planung, diese ganze Arbeit, auch das Geld, was wir investiert haben, dass das nicht für die Katz war. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und haben uns gesagt, was können wir aus den Planungen auch ohne Olympische Spiele realisieren? Das waren dann insgesamt 36 Einzelprojekte von ganz kleinen bis zu größeren. Und parallel haben wir halt die Entwicklung gehabt, dass wir nicht zuletzt durch das Thema Flüchtlingszuzug 2015-16 gemerkt haben, dass im Sport unheimlich viel steckt, was den Sportbereich quasi hinter sich lässt. Themen wie Integration, Inklusion, Sozialverhalten, Stadtentwicklung. Wir haben gesagt, wir wollen eigentlich jetzt mit dem Sport dazu beitragen, dass diese Stadt hier eine gute Entwicklung hat. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, wir entwickeln eine Strategie, aus der diese Active City Strategie geworden ist, haben uns damit international beworben für eine Zertifizierung. Das war ein Gremium aus der Schweiz, was darüber entschieden hat. Die waren mittelschwer begeistert, auch welche Rolle Sport im Prinzip, Sport und Bewegung, körperliche Aktivität bei uns zu spielen. Wir haben dann diese Zertifizierung bekommen und jetzt ist es so, dass wir rumziehen in Europa. Wir sind weltweit unterwegs gewesen, um zu erklären, wie wir mit dieser Active City Strategie dafür sorgen wollen, dass eine Stadt mit knapp 2 Millionen Einwohnern eine gute Entwicklung hat. Also von daher sind wir bisher ganz zufrieden, aber die Umsetzung kommt jetzt oder wir sind mittendrin und das heißt, die Arbeit ist nicht gemacht, sondern im Prinzip geht es jetzt erst los.
Ach so, 9 Jahre später. Also was bedeutet Active City genau? Also Sie haben das mal in einem Vortrag erwähnt, welche kleinen Beispiele schon dazu helfen, aktiver zu werden.
Ja, ganz wichtig ist, bei Active City, es ist kein Programm ausschließlich für Sportinteressierte oder Sportvereine, sondern es ist ein Programm, mit dem wir mehr körperliche Aktivität in die Stadt bringen wollen. Und das kann, Beamtendeutsch heißt das, niedrigschwellig sein. Also ohne, dass man sich eine teure Ausrüstung kaufen muss, ohne, dass man zwingend irgendwo Eintritt bezahlt. Sondern wir haben gesagt, wie kriegt man das hin, dass wir die Leute ein bisschen mobil machen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass das für deren Lebensqualität gut ist. Kleines klassisches Beispiel, wir haben eine demografische Entwicklung, die dazu führt, dass wir in Zukunft wesentlich mehr ältere Leute wie mich haben, über 60. Und wenn wir heute nicht anfangen, diese Menschen mobil zu halten, dann ist die Gefahr eben da, dass sie irgendwann am öffentlichen Leben nicht mehr teilnehmen können, weil sie halt nicht mehr Treppen steigen können oder zu Fuß nicht mehr gut genug sind. Und der zweite Punkt, das betrifft jetzt die Älteren beispielsweise und das andere, das sind die Jüngeren, wo wir eben genau wissen, dass wir ein Problem mit Bewegungsmangel haben bei Kindern. Das ist erheblich und man kann die Auswirkungen jetzt noch gar nicht genau abschätzen, aber es ist damit zu rechnen, dass viele, die jetzt im Alter zwischen 6 und 14 sich nicht ausreichend bewegen, dass die längerfristig Schwierigkeiten körperlicher Art bekommen können. Deshalb haben wir gesagt, wir wollen mehr Bewegung, mehr körperliche Aktivität, mehr Sport in die Stadt reinbekommen. Und dafür machen wir eben diese Angebote, die man wahrnehmen kann, auch ohne Vereinsmitglied zu sein, ohne sich eine teure Ausrüstung zu kaufen oder ohne lange Reisen machen zu müssen, bis ich eine Gelegenheit habe, eben Sport zu treiben.
Dem Grunde nach ist das ja auch so, den Bewegungsdrang, den der Mensch eigentlich natürlich haben sollte, wieder zu erwecken, wenn das so ein bisschen eingeschlafen ist. Man muss ja dort den inneren Schweinehund überwinden. Und wenn ich mir das jetzt angucke, das ist ja 2015, 2024, 9 Jahre her. Wenn ich vergleiche das Bild der Stadt, wenn ich an der Alster lang gehe, ist das vollkommen anders geworden. Also erstens gibt es da so Sportangebote, die werden auch fleißig genutzt. Aber die Leute laufen ganz einfach oder fahren ein Rad und deswegen ist da mehr Bewegung in der Stadt. Das ist ja durchaus schon ein großer Erfolg.
Es gab für mich ein prägendes Erlebnis. Das war in der Corona-Zeit, also 2020, 2021. Ich hatte damals mich durchgerungen, auf meinen Dienstwagen zu verzichten. Ich hatte einen Wagen, ich hatte einen Fahrer, der mich morgens am Eppendorfer Moor abgeholt hat und abends wieder zurückgebracht hat. Und ich habe gemerkt, mir fehlt diese körperliche Arbeit, mir fehlt dieses Körperliche. Und ich bin nach Hause gekommen, bin meiner Familie auf die Nerven gegangen. Meine Frau hat gesagt, geh doch mal eine Runde laufen. Und so ist es vielen Leuten gegangen, die in der Corona-Zeit gemerkt haben, Mensch, es tut mir gut, mittags plötzlich mal eine Runde um den Block zu gehen. Und an der Außenalster, wo ich mit dem Fahrrad dann nach Hause fahre, habe ich Leute gesehen, die da gejoggt sind. Und ich habe anhand des Laufstils und dann auch anhand der Kleidung gesehen, das machen die möglicherweise zum ersten Mal. Und wenn wir diese Leute rankriegen, dass sie sagen, mit dieses körperliche sich bewegen, dieser niedrigschwellige Sport gut getan, dann ist das Ziel im Prinzip schon erreicht, die davon zu überzeugen. Weil es bringt nichts, wenn Politik predigt, ihr müsst euch mehr bewegen und ihr müsst mehr Sport treiben und so weiter. Nein, ich glaube, man muss Leuten Gelegenheit geben, gute Erfahrungen zu machen. Das haben wir in Corona geschafft, dadurch, dass wirklich gesagt worden ist, mir tut's gut, spazieren zu gehen. Ich will nicht den ganzen Tag in der Wohnung sitzen. Und da wollen wir dran anknüpfen und eben den öffentlichen Raum, Parks, Grünflächen, Grünzonen eben so gestalten, dass sie nicht jetzt sportdominiert sind, aber dass überall es gut möglich ist, auch Sport zu treiben.
Bislang erscheint mir das, als ob das sehr individuell ist. Eine sehr individuelle Ansprache ist. Also wir haben ja die Vereine in Großbostel mit 1300 Mitgliedern, der SV Großbostel als sehr kräftiger Verein, also der auch stark fördert. Den fehlt es an Übungsleitern, die würden sonst noch weiter wachsen können. Aber diese Individualisierung in Active City spricht ja den Einzelnen an. Gibt es auch Angebote, wo der Einzelne in Gruppen etwas macht?
Wir haben, ist genau richtig. Also wir haben einerseits diejenigen, die wir individuell ansprechen. Ich bin jetzt Mitglied im SV Großbordel, ich bin auch Mitglied im Lufthansa-Sportverein, aber also einem regelmäßigen Wettkampfbetrieb könnte ich gar nicht teilnehmen, weil meine Arbeitszeiten so sind, dass ich ständig Training schwänzen müsste und so weiter. Das heißt, wir haben einmal den Individualsport und wir haben auf der anderen Seite eben auch den Versuch, Leute in Vereine reinzuholen, weil wir schon der Meinung sind als Sportbehörde, dass die Idealform, die schönste, die höchste Form des Sporttreibens ist eben die im Verein, eindeutig. Und deshalb machen wir beispielsweise den Active City Summer, wo stadtweit Vereine Trainingsangebote machen, die Nutzer nichts kosten. Das heißt, man kann da hingehen, kann ausprobieren, ob irgendwie Yoga was für mich ist oder Krafttraining oder Fitness oder sonst irgendwas. Und wenn ich den Eindruck habe, das hat Spaß gemacht. Die Leute, mit denen ich zusammen aktiv war, die waren gut für mich, mit denen habe ich mich verstanden. Wenn ich den Eindruck habe, der Übungsleiter, die Trainerin, das waren tolle Leute, dann gibt es eben die Möglichkeit, die anzusprechen und zu sagen, in welchem Verein macht ihr das eigentlich? Das heißt, wir wollen mit dem Active City Summer Leute an Bewegung heranführen und an Sport mit der Hoffnung, dass sie sagen, mir hat das so gut getan, mir hat das so viel Spaß gemacht, ich habe Leute kennengelernt, die klasse sind, ich will dranbleiben, wo kann ich das machen, wo kann ich das regelmäßig tun, und dann ist das die Eingangstür zum Verein, wo wir die Leute auch hinhaben wollen.
Ist das auf die Stadtteile orientiert oder zentraler gedacht?
Es ist auf die Stadtteile orientiert, weil wir eben gesagt haben, niedrigschwellig. Und niedrigschwellig heißt auch, ich muss oder ich soll ein Angebot direkt bei mir um die Ecke haben. Wenn ich sage, ich mache ein tolles Angebot, ihr müsst dann aber erst eine halbe Stunde mit dem Auto oder mit der U-Bahn durch die Stadt fahren, dann werden die Leute sagen, das ist mir zu kompliziert oder zu aufwendig. Deshalb haben wir gesagt, möglichst stadtweit ein Angebot zu schaffen, wo man hingehen kann, wo man ohne großen Aufwand teilnehmen kann. Und so legen wir quasi so ein Netz aus Sportangeboten über die ganze Stadt, mit der Hoffnung eben, dass Leute mitmachen, sich wohlfühlen und im Idealfall halt hinterher sagen, das war für mich so gut und ich will jetzt Mitglied in meinem, Idealfall in meinem Stadtteilverein werden.
Jetzt haben wir in Großborstel ja gerade über den Riese-Prozess eine neue schöne Anlage bekommen, die gut angenommen wird. Aber ich denke, ein wesentlicher Bestandteil von Active City ist auch ein richtig komplexes Konstrukt zwischen Behörden, zwischen Sportvereinen, zwischen individuellen Sachen, zwischen solchen Stadtteilförderungssachen, Bildungseinrichtungen, Unternehmen, die Verwaltung wird eingebunden. Also können Sie das mal beschreiben? Weil das klingt jetzt so einfach, aber in Wahrheit ist das doch ein Riesenkonstrukt, was dahinter steht.
Ja, aber Sie haben es schon super beschrieben. Das ist so auch einer der Punkte, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich den Sport aus diesen vergleichsweise engen Grenzen des Sportressorts rausholen. Das heißt, wir wollen die Sportvereine in Verbindung bringen mit den Kirchen, mit den Stadtteilvereinen, mit den Schulen, wo ja quasi es schon viele Kooperationen gibt zwischen Schule und Sportverein. Und wir haben auch die unterschiedlichen Behörden mit drin, weil wir eben gesagt haben, Sport ist ein gesamtgesellschaftliches Thema und dementsprechend muss man sich gesamtgesellschaftlich drum kümmern. Alle Ressorts, unterschiedliche Vereine, unterschiedliche Institutionen in der Gesellschaft. Das heißt, wir wollen quasi den Sport überall vernetzen. Die Idealvariante oder die Idealvorstellung ist bei uns wirklich die, dass der Sportverein im Stadtteil dann eine soziale Instanz wird, wo man wirklich hingehen kann, wo man einen sozialen Anschluss findet, wo man Leute treffen kann, auch ohne, dass ich da Sport treiben muss. Bei SV Großborstel kann ich mich bei gutem Wetter draußen hinsetzen und kann Kaffee oder sonst irgendwas trinken. Also das heißt, eine Erweiterung des Sportvereins über den Sport hinaus, eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, weil unsere feste Überzeugung ist heutzutage, gibt es eigentlich nichts, was unterschiedliche Menschen so gut zusammenbringt oder zusammenführt wie Sport. Und wenn wir die Gelegenheit geben, dass wir eben sagen, der Sportverein ist auch ein Treffpunkt, ist ein Ort, wo man sich kennenlernt, wo man sich austauscht, wo man auch diskutieren kann, dann ist das eine Erweiterung oder ein Bedeutungszuwachs für den Sportverein, von dem der Sport generell sehr profitieren kann.
Sie haben, glaube ich, mal gesagt, mit Sport kann man Demokratie fördern. Können Sie beschreiben, wie man das durch Sport schafft?
Da gibt es eine kleine Geschichte, die mit meiner Tochter zu tun hat, die beim SV Großborstel damals gespielt hat. Ich meine D-Jugend oder sonst irgendwas, also war in der Mädchenmannschaft und ist nach Hause gekommen und hat mir gesagt, du Papa, bei uns im Verein, da trainieren jetzt auch drei Jungs aus Afghanistan mit. Und ich wusste natürlich sofort Bescheid, wo die wohl herkommen, und kam wahrscheinlich aus der Einrichtung in der Borstler Chaussee. Und wir haben uns dann zu Hause am Küchentisch unterhalten über diese Jungs aus Afghanistan. Ich habe mit meiner Tochter gesprochen über Flucht und Migration und über Asylgesetzgebung und so weiter und so fort. Und diese Diskussion ist entstanden, weil im Sportverein was passiert ist. Und diese Jungs aus Afghanistan haben gelernt, dass man bei uns Mädchen gleichberechtigt zu behandeln hat. Da haben auch die Trainer für gesorgt. Und die Mädchen aus der ursprünglichen Mannschaft haben eben gelernt, warum diese Jungs jetzt hier sind. Und das war für mich so ein Punkt nach dem Motto, was Kinder lernen können im Verein. Und ich bin mit dem Hamburger Bildungssystem eigentlich zufrieden. Meine beiden Kinder haben das gut gehabt in der Schule. Aber ich glaube auf der anderen Seite, dass es viele, viele Sachen gibt, die Kinder lernen, die sie nicht in der Schule lernen, sondern wie gesagt im sozialen Leben, im Sportverein, das Anerkennen von Grenzen und Regeln, das sich durchsetzen in der Gruppe, das vernünftige Umgehen mit Sieg und Niederlage. Und das sind alles Faktoren, die wichtig sind. Was Kinder im Sport lernen, ist ihnen spätestens ein großer Vorteil beim ersten Bewerbungsgespräch, wenn es eben darum geht, wie präsentiere ich mich, was habe ich für eine Auffassung, wie füge ich mich in ein Gesamtsystem ein, wie sozialkompetent bin ich. Also von daher wieder so ein klassisches Beispiel, was Sport eigentlich jenseits des Spielfelds eigentlich wert ist und für gute Effekte bringen kann.
Ganz kurz, ich habe nur eine kleine Geschichte auch. Ich war in der Brö und habe das erste Länderspiel geguckt, EM-Länderspiel. Und da war eine ganze Reihe von Jungs, ich glaube ein paar Mädchen waren auch dabei mit Rekurs, 10 Jahre, 11 Jahre, die sind aufgestanden bei der Nationalhymne und haben die Nationalhymne mitgesungen. Das hatte ich noch nie vorher erlebt. Und das ist Teil dieses Sportvereins auch. Also das war ein sehr schönes Mitsingen und angenehm und alle fanden es ganz rührend.
Ja, das erleben wir momentan auch im Zusammenhang mit der Europameisterschaft. Also da ist es jetzt wirklich, es läuft halt wirklich, es läuft gut. Und deshalb eine kleine Geschichte, die Fans, die wir bisher hier hatten, die sind zusammen zum Stadion gegangen. Also es gab einen polizeilichen Wunsch, dass man quasi eine Fantrennung macht, damit die gar nicht aneinander geraten. Das ist hat wohl auch funktioniert, aber es gab eben auch die gemeinsam in der U-Bahn gefahren sind, in der ich mit drin gewesen bin. Da hat man dann gesungen und da gab es einen Wettstreit, wer irgendwie lauter jubelt und so weiter und so weiter. Aber es war harmonisch. Es hat funktioniert. Und das in einer Zeit, wo wir eben auch viel reden über das Auseinanderfallen der Gesellschaft und jeder kümmert sich nur noch um sich selbst und so weiter und so fort. Da habe ich den Eindruck, dass der Sport, in diesem Fall die Europameisterschaft, so ein Gegenbeispiel bringen kann. Ne? Dass wir plötzlich eben merken, wir sind komplett unterschiedlich, wir haben auch unterschiedliche Vorlieben, die eine Mannschaft die andere Mannschaft jene. Aber trotzdem kriegt man es zusammen hin als gesellschaftliches Team. Und ich glaube, wenn wir das hier als Stadt Hamburg genauso praktizieren können, im Sinne von, wir haben unterschiedliche Auffassungen, wir haben eine unterschiedliche Lebensgeschichte, aber wir verstehen uns als eine Stadt, wo einer für den anderen noch so ein bisschen einsteht, wo man zusammenhält, dann wäre das, glaube ich, ein großer Schritt nach vorne.
Das waren ja auch wunderbare Bilder, als die Holländer gehüpft sind in St. Pauli. Ich glaube, das war Holzenwall oder ich weiß nicht wo. Also eine schöne Stimmung abgegeben haben. Oder beim Fanfest, als alle plötzlich über das erste Tor gejubelt haben. Das waren schöne Bilder. Und dahinter steht natürlich auch eine polizeiliche Strategie, die ich ganz bewundernswert finde. Wenn die Polizei eine Durchsage macht bei der Reeperbahn, singen Sie bitte lauter, wir können nichts verstehen. Das schafft natürlich Sympathien und baut so Aggressionen ab. Ne? Aggressionen habe ich überhaupt nicht gemerkt hier in der Stadt. Das ist, also sind ja höchstens Kleinigkeiten, die immer mal in einer großen Stadt passieren, aber jetzt von den Fans ausgehend gar nicht.
Ich kriege jeden Tag mehrere Lageberichte, also was die Polizei so berichtet, ihre Einschätzungen im Vorfeld und das, was tatsächlich passiert ist. Und wenn man sich vorstellt, wir haben auf dem Fanfest regelmäßig 40.000 Leute, die da unterwegs sind. Und wenn es in der Bilanz dann heißt, 3 Taschendiebstähle, 1 Körperverletzung und 2 haben wir rausgeschmissen, weil sie besoffen waren, dann würde ich sagen, das ist okay.
Sie hatten mal in einem Vortrag von den Kosteneffekt von Active City gesprochen. Glauben Sie, dass sich die Investitionen mittlerweile bezahlt gemacht haben?
Ich hoffe es jedenfalls. Und wir haben, auch was das Thema angeht, uns ein bisschen umorientiert und sagen jetzt, wir brauchen auch diese wissenschaftliche Begleitung der Strategie. Und da wäre eben ein Punkt rauszufinden, wie sich beispielsweise der Krankenstand in Unternehmen verändert hat, die jetzt verstärkt Bewegungsangebote machen oder wie das die Sportbehörde macht. Wir bieten vergünstigte Tarife an für einzelne Fitnessstudios oder Vereine. Wir haben bei uns im Erdgeschoss einen Fitnessraum eingerichtet und haben ausdrücklich gesagt, der ist auch für diejenigen, die mittags von 11 bis 1 mal ein Loch im Kalender haben und die sagen, ich könnte Mittagspause machen, ich gehe aber zum Sport. Ganz wichtig ist halt irgendwann möglichst belastbar zu berechnen, welche Effekte haben wir erzielt. Und da kann der Punkt Da kann der Punkt, ich habe eine höhere Lebensqualität, ich bin produktiver in der Arbeit, ich bin weniger krank, da kann das sehr wichtig werden. Wir haben angefangen, das jetzt quasi mal zu eruieren, inwieweit man da wirklich Rückschlüsse ziehen kann. Aber von dem, was wir von einzelnen Unternehmen hören, die sich vor 10 Jahren teilweise schon ein bisschen in Richtung Bewegung, in Richtung gesunde Arbeitsplätze, in Richtung Sportangebote orientiert haben, die sind eigentlich sehr zufrieden. Und sagen, wir merken schon, dass das einen positiven Effekt hat. Und ich erinnere mich an meine Zeit, als ich Journalist gewesen bin, da haben wir solche Angebote auch bekommen und haben die auch wahrgenommen. Und das Gefühl war auch da, Mensch, unser Arbeitgeber, der tut was für uns und der kümmert sich so ein bisschen und beschränkt seine Wertschätzung uns gegenüber nicht auf die monatliche Überweisung. Und das hat schon einen positiven Effekt. Aber kurz und gut, wir wollen das mit Zahlen belegen können. Wir wollen wirklich irgendwann mal so weit sein, zu sagen, wir haben hier 3 Firmen, die haben verstärkt in gesunde Arbeitsplätze, in vernünftige Ernährung, in ausreichende Bewegung investiert. Und da hat es einen Effekt gegeben, den das Unternehmen selbst als positiv bezeichnet. Und das würde uns natürlich sehr helfen.
Unterscheidet sich das von den herkömmlichen Betriebssportvereinen, Betriebssportgemeinschaften, das Angebot, was Sie für die Unternehmen anbieten?
Also der Betriebssport ist ja schon so ausgerichtet, dass er zum großen Teil, der ist nicht ausschließlich, aber zum großen Teil auch so ein bisschen wettkampforientiert ist. Das heißt, in dem Betriebssport sind bisher in der Vergangenheit häufig Leute eingetreten oder haben sich engagiert, die schon sportaffin waren und die gesagt haben, gut, also meine Sportart, die will ich jetzt auch im Betrieb, in meiner Betriebsmannschaft machen. Das ist auch okay, weil das wissen wir, dass Sport, gemeinsame Sport treiben sehr so die Identifizierung mit dem Arbeitgeber erhöht. Wir haben mit Active City aber auf der anderen Seite gesagt, wir wollen eben auch die erreichen, die noch nicht überzeugt sind und die müssen wir halt mit diesen sogenannten niedrigschwelligen Angeboten ansprechen. Und von daher sind das 2 Seiten einer Medaille. Einmal der Betriebssport, der ja auch organisiert ist, der auch entsprechende Verbandsstrukturen hat. Und auf der anderen Seite eben auch ein Angebot zu machen für diejenigen, die sagen, Betriebssport kommt für mich aus verschiedenen Gründen nicht in Frage. Ich will aber trotzdem mich engagieren. Und auch da orientiert sich der Betriebssport jetzt in die Richtung, dass er sagt, wir wollen auch diesen Leuten Angebote machen.
Eine andere Synergie mit Bewegung und Wirtschaftsfaktor ist ja das Image der Stadt Hamburg. Also es geht ja auch, darf man nicht vergessen, um Großveranstaltungen, um das Bild, was die Stadt abgibt. Wenn ich jetzt an spanische Städte denke, wie Valencia oder so, wenn man da durch den Park wandert, überall wird Sport gemacht. Das macht schon was, glaube ich, auch für den Tourismus. Ist das so? Und entwickelt sich, also kann man das nachvollziehen schon?
Das kann man auf jeden Fall nachvollziehen, aus eigener Erfahrung. Ich habe es, Sie schildern es aus Spanien, ich habe es in Brasilien erlebt, wo natürlich dieses Thema Körperkult und so weiter noch was ganz anderes ist. Da haben wir in Rio solche Bewegungsstationen alle 300 Meter gesehen oder alle 500 Meter. Und da wurde dann gepumpt und gebogen und so weiter. Man zeigte sich auch und so weiter. Aber ich glaube, dass die Frage, welche Rolle Sport spielt, sowohl aktiv als Sporttreibende als auch was an Sportangeboten so da ist, was man so sich ansehen kann, dass das schon relevant ist. Und das ist auch wichtig für diesen Konkurrenzkampf, in dem die großen Städte ja zwangsläufig sind. Wir haben diese sogenannten High Potentials, die richtig gut ausgebildeten, die können sich aussuchen, ob sie nach München gehen, nach Köln, nach Berlin, nach Hamburg, nach Frankfurt. Und die werden irgendwann ihre Entscheidung treffen. Ein schönes Beispiel ist der mittlerweile nicht mehr ganz neue Uni-Präsident hier in Hamburg, Professor Hekerin, der in einem Interview mal gefragt worden ist, was war denn für Sie der ausschlaggebende Punkt, nach Hamburg zu gehen? Und ich habe damit gerechnet, dass er sagt, die tolle Forschungsstruktur und die tolle Universität. Und er hat gesagt, nein, die Musikkultur, also Clubkultur, unterschiedliche Konzerte. Und das hat mir gezeigt, dass es Leute gibt, die auch jenseits ihres eigenen Fachbereichs sich orientieren. Und wenn es heißt, Hamburg ist eine Stadt mit hoher Lebensqualität, dann ist das was sehr Attraktives. Und diese hohe Lebensqualität, das ist jedenfalls der Ansatz von Active City, diese hohe Lebensqualität schaffen wir auch dadurch, dass wir sagen, tut was für euch, sorgt ihr selbst dafür, dass es euch gut geht, das könnt ihr. Und wir zwingen euch nicht, wir verpflichten niemanden, jetzt Mitglied im Sportverein zu werden. Wir verpflichten niemanden, dass er nicht mehr die U-Bahn benutzen darf, sondern Fahrrad fahren muss. Aber probiert's mal aus und lasst euch überraschen, es ist gut für euch.
Das hat ja, also Großveranstaltungen haben ja auch unter Umständen so einen Mitnahmeeffekt. Das heißt also, wenn hier eine Fußball-Europameisterschaft ausgetragen wird in der Stadt, möglicherweise animiert das ja Leute mal im Stadtpark Fußball zu bolzen oder so etwas. Das kann man mit Sicherheit nicht genau messen, aber solche Effekte sind ja schöne Mitnahmeeffekte. ich gucke jetzt die ganze Zeit immer auf diese Baupläne für Olympia. Was ist denn mit diesen Bauplänen geworden? Sind die immer noch in der Schublade und werden sie irgendwann herausgeholt und überlegt man, ob Hamburg Austragungsort der Olympiade werden könnte?
Ja, die Baupläne, die sind zum Teil nicht mehr so richtig viel wert, weil die Stadt sich ja weiterentwickelt hat. Wenn ich jetzt auch auf diese große Karte sehe, die hier bei uns im Büro hängt, wir haben einen Teil des Hafens, der wird jetzt bebaut, da kommt ein neuer Stadtteil hin, den wir auch durch Olympia dahin holen wollten. Und es gibt einzelne Projekte aus der Planung, die wir realisieren können. Und es gibt eben diese anderen, das sind diese ganz kleinen, dass wir beispielsweise das allererste Projekt, was wir in der Active City Strategie umgesetzt haben, das war, dass wir eine Sporthalle so ausgerüstet haben, dass man da drin Hockey spielen kann. Das war früher so, wenn da Hockey gespielt wurde und die jungen Leute dem Hausmeister seine Holzwände zerschossen haben, das fand er nicht gut. Und dann war das eine Investition von ich glaube, 5.000 Euro. Und dann wurden Netze aufgehängt und von dem Moment an konnte man da Hockey spielen. Hat die Nutzungsintensität der Halle erhöht. Das war ganz wichtig im Kleinen. Und im Großen ist es so, dass wir, was den Ausbau der Schnellbahn, der U-Bahn, der S-Bahn beispielsweise betrifft, dass wir da ansetzen konnten an dem, was wir vorhatten, dass wir bei der gesamten Frage, wie organisieren wir Stadtleben, quasi Impulse aus der Olympiabewerbung mit reinnehmen konnten. Und zu Ihrer Frage, ja, wir beschäftigen uns mit der Frage, ob Olympische Spiele in Hamburg, nicht ausschließlich in Hamburg, sondern wahrscheinlich in Kombination mit anderen nochmal ein Thema sein könnten.
36, 40, 44.
Ja, also 36 ist ein bisschen heikel aufgrund der historischen Vorbelastung des Jahres. Es gibt wohl auch vom IOC schon so Hinweise, dass man sich Mumbai in Indien 36 vorstellen könnte. Also von daher könnte es theoretisch sein, dass man sich mit 2040 nochmal beschäftigt. Und wir sprechen sowohl mit dem Deutschen Olympischen Sportbund als auch hier mit unserem Hamburger Sportbund als auch mit dem IOC, um quasi erstmal ins Gespräch zu kommen. Was aber auch ganz klar ist, wir haben 2015 Ende November dieses Referendum verloren und wir werden natürlich jetzt nicht mit demselben Kopf ein zweites Mal gegen dieselbe Wand laufen, sondern werden uns dann schon Gedanken machen, woran hat es gelegen, was müssen wir anders machen, wie kriegen wir eine Zustimmung, von der wir gedacht hatten, dass wir sie haben, wie kriegen wir sie wirklich auch an die Urne, weil wir sicherlich wieder ein Referendum machen werden. Und wir werden eben noch besser als beim letzten Mal erklären müssen, was tun wir, welchen Sinn hat das, welche Investitionen stecken dran, wie nützen diese Investitionen der Stadt letztendlich. Das heißt, wir werden, wenn das konkret wird, noch mehr erklären müssen als beim letzten Mal.
Da hat es ja an Erklärungen gefehlt. Ich kann mich erinnern, dass die Finanzierung unklar war und dass das viele dazu gebracht hat, also ein Teil jedenfalls, nicht für Olympia zu stimmen. Vielleicht ist ja Active City so das große Argument, um zu sagen, also wir sind eine aktive Stadt. Das hat das Image der Stadt nach vorne gebracht, also deutlich nach vorne, wie wir jetzt bei der Olympia, bei der Europameisterschaft gesehen haben. Vielleicht ist das Argument, die Bewerbung nochmal zu schaffen. Also
das ist jetzt witzig. Wir haben vor einem Dreivierteljahr hier eine Besprechung im Sportamt gehabt und da hat eine geschätzte Kollegin gesagt, wir müssten eigentlich die Active City Strategie nehmen, müssten die nach Lausanne zum IOC schicken und sagen, das ist unser Angebot. Und ich habe in dem Moment in der schnellen Reaktion mir gedacht oder habe gesagt, naja, das ist jetzt ein bisschen sehr einfach und im Nachhinein muss man es wahrscheinlich so machen, dass wir einfach sagen, wir bieten an, die Spiele hier auszurichten oder mit auszurichten und wir können euch auch sagen, welchen Effekt das haben kann. Die Erfahrung, die wir in Hamburg gemacht haben, also wie wir ein gutes Zusammenleben in einer Millionenstadt hinbekommen, das kann auf andere Art und Weise in jeder größeren Stadt der Welt funktionieren. Nie als Blaupause für alles, aber ich glaube, dass die großen Städte weltweit momentan die gleichen Herausforderungen haben. Einwohnerzuwachs, der Raum wird so ein bisschen eng, Wohnen, Infrastruktur, gutes Zusammenleben und ich glaube, da können wir alle von profitieren. Deshalb würden wir mit diesem Grundgedanken Active City schon sicherlich argumentieren.
Ich würde nochmal gern einen ganz kleinen Bogen versuchen zwischen Olympia Paris und der EM in Hamburg jetzt. Wenn wir gerade über dieses Thema reden. Das Stichwort wäre Nachhaltigkeit oder das, was vielleicht sogar in den Bereich Active City mit reingehört. Paris was die gemacht haben, ist halt zum Beispiel in der Seine zu schwimmen. Man kann jetzt unterschiedlicher Meinung sein, ob das stimmt, dass die sauber ist, aber das ist ja genau so ein Konzept. Das könnte man hier in der Alster machen zum Beispiel oder auch teilweise in der Elbe wahrscheinlich. Es geht um die Verkehrsproblematik. Jetzt bei der EM hat die UEFA klar gesagt, es gibt bei den Stadien keine Parkplätze mehr. Das heißt, man darf nicht mehr mit seinem Auto dahin fahren. In Hamburg war jetzt während der EM der Parkplatz geschlossen. Aber sobald der HSV wieder anfängt zu spielen, ist er wieder voll. Sind ja auch die 5.500 zu wenig, weil das Verkehrssystem zum HSV und dadurch, dass viele von außen kommen, aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen teilweise, ist es schwierig. Also da ist im Thema Nachhaltigkeit jetzt einiges aufgepoppt, finde ich, und müsste geändert werden. Zumindest der Kilometer von Stellingen zum Stadion zum Beispiel mit Fahrrad. Ich will das jetzt nicht ausweiten, aber Paris gibt ein wirkliches Beispiel für nachhaltige Spiele, glaube ich. Das wird so kommen. Also passiert was mit jetzt nach der EM, dass man nochmal explizit drüber nachdenkt, Verkehrswege zu optimieren?
Ich glaube schon. Also ich glaube einmal, dass es darum geht, dass Verkehrswege optimiert werden. Und es ist jetzt so, dass die Verkehrsbehörde hier mit dem HSV konkret auch schon im Gespräch ist, über diverse Themen, aber auch über die Frage, sag mal, welche Konsequenzen ziehen wir eigentlich aus der Tatsache, dass das mit der Europameisterschaft und dem Anreisen funktioniert hat. Es hat da ganz viel, also aus dem politischen Bereich von der CDU auch Szenarien gegeben nach dem Motto, die Stadt versinkt im Chaos und überall werden Autos illegal abgestellt. Das ist nicht so, es funktioniert. Und daraus kann man natürlich auch was lernen. Und wir könnten jetzt für eine Olympia-Bewerbung sagen, wir haben jetzt gerade erfahren, wie wir nachhaltig eine Mobilität so hinkriegen, dass man Wettbewerbe besuchen kann, ohne dass man ein eigenes Auto braucht. Und so wie Sie sagen, das Problem des HSV ist oder dass die Besonderheit ist, dass viele eben aus dem Umland anreisen, wo es schon auch eine Aktion ist, in Schleswig-Holstein erstmal zur nächsten S-Bahn-Haltestelle zu kommen. Aber auch da, wenn man so eine Änderung im Denken hinbekommt, die eben heißt, es ist kein Problem, mit dem öffentlichen Nahverkehr in die Stadt Hamburg zu kommen. Es ist kein Problem, wenn die Leute das erfahren. Dann werden die möglicherweise sagen, wie doof war ich, dass ich 20 Jahre lang mit dem Auto gestresst auf der Autobahn Bestellingen gefahren bin und irgendwie auf den letzten Drücker irgendwie quasi noch einen Parkplatz bekommen habe. Das heißt, es ist wie Active City. Wir wollen Gelegenheit geben, dass man erfährt, ich habe über eine Sache eigentlich falsch gedacht. Das geht auch anders. Mir ist gesagt worden, als ich mein Dienstauto abgeschafft habe, das schaffst du nicht. Du hast zu viele Termine und es geht problemlos. Und das ist so ein Punkt. Und ich glaube, dass wir von Paris, ich bin gespannt, ich werde hinfahren. Auch um mir nicht nur die Wettbewerbe anzugucken, sondern auch um zu sehen, wie organisiert ihr das? Also wie kriegt ihr das hin, diese Besucherströme zu lenken? Wie kriegt ihr es hin, dass das normale Leben trotzdem stattfinden kann? Und so glaube ich, dass diese großen Sportevents, auch wenn sie dem einen oder anderen manchmal auf die Nerven gehen, wirklich das dazu beitragen können, wie wir dieses Stadtmanagement quasi hinbekommen.
Und bitte den letzten Kilometer von Stellingen zum HSV fahrradtauglich zu machen. Das wäre... Ich darf ja auch mal einen persönlichen Wunsch äußern.
Der letzte Kilometer ist sowieso ganz klasse. Wir brauchen diesen letzten Kilometer, weil wenn wir die Konstellation hätten, eine U-Bahn-Haltestelle, man kommt hoch und ist sofort vom Stadion, dann kriegt man das nicht entzerrt. Ich bin die Spiele, die ich bisher im Volksparkstadion besucht habe, bin ich eigentlich immer gerne von Stellingen gelaufen, um auch so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man da so miteinander umgeht und wie die Stimmung so ist. Da war es dann meist recht voll, aber warum nicht drüber nachdenken, dass man von diesem Weg, was weiß ich, 2 Meter abschneidet, farblich markiert und sagt, das ist jetzt hier bitte ein Radweg, bitte haltet das frei. Ist möglich, ist technisch ein lösbares Problem, glaube ich.
Ich glaube, der HSV sagt 5% Fahrrad nur, also Fahrradbetrieb zum Stadion. Das ist zu wenig.
Ja. Und da sind wir, glaube ich, auf dem Weg, weil überall klar ist, das sehen wir bei den Diskussionen über Fahrradverkehr in den größeren Städten, das überall durchgesickert ist. Das Fahrrad kann da eine Erleichterung bringen. Auch da gilt wieder, man darf die Leute wahrscheinlich nicht zwingen. Man darf denen nicht sagen, ihr dürft nur noch mit dem Fahrrad fahren. Aber wie gesagt, auch da wieder, macht das Angebot. Und wenn jemand merkt, wie ich aus Großborstel, ich komme von Großborstel problemlos mit dem Fahrrad zum Volksparkstadion, ich würde nicht auf die Idee kommen, da mit dem Auto hinzufahren. Niemals. Nur wenn es richtig fieses Wetter ist, aber das haben wir hier nicht.
Ja, ich glaube, das war eine gute Information für Großmorsel. Wir haben viel erfahren, was Active City ist, was Active City bedeuten kann, auch für Hamburg, aber eben auch für Großmorsel. Ich denke mal, unser Stadtteil ist schon auf einem guten Weg, weil das ist ein aktiver Stadtteil.
Ja, und unser Stadtteil hat den Vorteil, dass er mit dem Eppendorfer Moor beispielsweise natürlich auch das anbietet, dass man spazieren gehen kann, dass man da mit dem Rad durch kann, dass man da joggen kann. Wir haben die Vereine in der Gegend. Wir haben meine Lieblingsstrecke an der Tarpenweg lang dann um den Flughafen rum, beziehungsweise fast um den Flughafen rum bis Kronstieg. Das sind natürlich so Voraussetzungen, da lecken sich andere die Finger
an. Als Laufstrecke,
ja, ja.
Traumhaft.
Ja, das ist ganz, ganz toll, ne? Und wir haben die Vereine, die sehr engagiert sind, die auch einen modernen Ansatz haben. Also wir können im Vergleich zu den, insbesondere zu den hochverdichteten Stadtteilen, ich denke mal an einzelne Bereiche in Eimsbüttel, können wir schon sehr froh sein, dass wir auch den Platz haben, um problemlos körperlich aktiv zu sein. Da haben wir einen großen Vorteil als Großborstel.
Dann würde ich zum Abschluss Sie selbstverständlich einladen, mal zu einem Buhlspiel vorbeizukommen. Ans Stavenhagenhaus. Sonntags um 11 wäre zum Beispiel ein Termin. Wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn Sie mal mit uns die Kugel rollen lassen. Weil
versprochen.
Das haben wir ja auch ganz frisch und das kommt sehr gut an in Großbritannien.
Komme ich gern vorbei.
Das ist super. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da. Alle Infos gibt's in den Shownotes.